Endlich ist es soweit. Wir können Subnautica 2 spielen. Seit dem 14.05. ist der Early Access online. Und ja, wir haben das auch schon im Stream live gemacht, haben erste Eindrücke gesammelt und wollen jetzt darüber reden, was ist das für ein Spiel? Lohnt es sich, jetzt schon mal in den Early Access reinzugehen oder warten wir doch lieber auf den 1.0 Release? Was können wir erwarten? Wie ist der neue Planet, auf dem wir da unterwegs sind? Was bringt die Story mit? Und wie cool ist es einfach, das neue Gebiet zu erkunden? All das wollen wir herausfinden. Und ich mache diesen Talk nicht alleine, sondern ich habe mir dafür großartige Unterstützung geholt. Zum einen von meiner lieben Kollegin Magdalena von
Hallo!
Und von zwei großartigen Streamerinnen, die eben auch gerade schon mit uns gespielt haben. Die eine ist wirklich kein großer Fan von Unterwasser und unter anderem auch schreckhaft. Und zwar die liebe Haselnuss, aber sie hat es gut durchgestanden. Schön, dass du da bist. Hallo!
Es war sehr viel leichter, weil wir zusammen gespielt haben. Hi!
Sehr gut, darüber reden wir gleich noch. Und die andere ist Kartografin in Subnautica. Sie erstellt jedes Mal, wenn sie Subnautica spielt, einfach Karten vom Gebiet, um sich auszukennen. Damit herzlich willkommen, Holla. Schön, dass du da bist.
Hi, danke schön fürs Einladen.
Sehr, sehr gern. Und dann gehen wir doch gleich mal rein. Erstmal, hattet ihr Spaß jetzt mit in den ersten 2 Stunden Koop in Subnautica? Magdalena.
Also ich hatte auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß. Es ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis, dieses Spiel einfach im Koop zu erleben, hier zwar im Vergleich zum Vorgänger, aber es hat trotzdem richtig Spaß gemacht, einfach mit euch dieses Spiel zu erkunden und auch direkt zu merken, wie anders wir auch alle irgendwie dieses Spiel jetzt erlebt haben. Also ich fand es auf jeden Fall cool. Wir werden aber bestimmt auch noch über die Nachteile vom Koop-Modus reden.
Auf jeden Fall. Wie hat es dir gefallen, so im ersten Eindruck, Haselnuss?
Darf ich direkt schon einen Nachteil sagen?
Klar, also, unbedingt.
Ich glaube, Spaß hatten wir alle. Also ich hatte auch Spaß. Also vor allem, wenn man mit einer coolen Gruppe spielt und so. Das ist es nicht. Aber was mir direkt aufgefallen ist, ich habe sehr wenig von der Story jetzt mitbekommen. Also Dinge, die jetzt gesagt wurden und so, weil man will ja auch nicht die ganze Zeit nur ruhig sein und dann zuhören und man will ja auch auf die anderen hören und so. Deswegen keine Ahnung, was jetzt passiert ist.
Perfekt. Dann haben wir jetzt Holla als Gegenbeispiel, weil du hast ja schon 5 Stunden ohne uns solo gespielt. Wie war es jetzt, den Anfang nochmal mit uns zusammen wahrzunehmen im Vergleich zu dem, was du alleine
mitbekommst? Also es ist auf jeden Fall, die Atmosphäre kommt nicht so krass durch, logischerweise, weil dieser Horroraspekt und dieses gruselige Alleinesein, das passiert einfach nicht. Aber es ist super witzig und ich finde es als Gimmick, wenn man es zum zweiten Mal spielt, extrem cool tatsächlich.
Mhm. Ja. Also erstmal am liebsten erstmal alleine erkunden, um vielleicht auch die Story mitzubekommen und zu wissen, was da abgeht und dann im Koop mit den Freunden rein. Unser Tester bei GameStar, Martin Spielt, hat Subnautica 2 so ein bisschen beschrieben wie 60% Subnautica 1, 30% Quality of Life Verbesserungen, unter anderem auch aus Subnautica Below Zero und 10% neue Ideen. Wie habt ihr das wahrgenommen? Hattet ihr das Gefühl, okay, nee, ist schon mehr Neues in Subnautica 2 oder ist es schon noch, hat sich sehr nach dem, was man bereits kennt, angefühlt, Magda?
Also für mich persönlich hat sich definitiv erstmal vorrangig nach was angefühlt, was man schon kannte. Also alleine diese ganze Anfangssequenz ist ja irgendwie gefühlt fast 1:1 wie in Subnautica 1, hatte ich das Gefühl. Was aber vielleicht auch ganz cool ist für Leute, die den ersten Teil nicht gespielt haben und jetzt in das Franchise mit dem zweiten Teil einsteigen, dass man da eben genau dieses Gefühl auch wieder hat. Man wird in so ein fremdes Gewässer ja wirklich wortwörtlich geschmissen und weiß irgendwie gar nicht, wo ist man hier, was passiert hier. Also prinzipiell würde ich sagen, viel von dem, was man schon kannte, aber dann eben mit sehr vielen Quality of Life Updates von, wir haben jetzt gerade 2 Stunden circa in das Spiel reingespielt hier zusammen im Stream und da konnte ich jetzt noch nicht so viele krasse Neuerungen entdecken, muss ich sagen.
Haselnuss, würdest du sagen, dass es aber vielleicht auch was Gutes ist, dass man halt vieles schon kennt, um zumindest erstmal reinzukommen?
Ja, das hatte ich auch, das hatte ich bei Below Zero auch. Also da hat man ja auch vieles irgendwie gekannt und dadurch habe ich das Spiel dann auch anders spielen können, weil man es halt irgendwie schon kannte, was ist, was macht so ein bisschen und man hat dann so einen anderen Einstieg. Ich glaube, es ist beides cool. Also wenn man Subnautica 1 jetzt nicht gespielt hat und dann nochmal komplett von Null anfängt, weil dann hat man quasi das Feeling, was man in Subnautica 1 hatte, aber es ist auch nice, wenn man schon so ein paar Sachen kennt. Und ich fand es irgendwie auch, also es hatte schon so was von Subnautica 1, aber es war irgendwie weird, weil du diese neue, clean Oberfläche hast und welche Sachen auch anders heißen. Das fühlt sich dann so ein bisschen befremdlich an. Irgendwie, wisst ihr, was ich meine? Ja, genau.
Voll. Wie ging es dir jetzt, Holla, du hast ja schon länger gespielt, ein bisschen. Hattest du das Gefühl, da gab es jetzt schon mehr Neues, was du gefunden hast? Und oder würdest du sagen, da muss eigentlich schon noch mehr passieren, um es auch als richtigen zweiten Teil zu sehen?
Also bisher finde ich es auf jeden Fall geiler als Below Zero. Ich habe jetzt die letzten paar Tage in Below Zero ein bisschen reingespielt. Subnautica 1 war ja eines meiner absoluten Lieblingsgames tatsächlich. Ich liebe alles am Subnautica. So dieses zum ersten Mal Erkunden-Feeling und man weiß nicht, was Biome machen und so, das fand ich in Below Zero ein bisschen nervig, dass das wieder irgendwie fast dasselbe war. Ich sehe Below Zero mehr so als DLC. Das fand ich jetzt ganz cool, weil ich war so super fasziniert. So, ich komme da rein und es ist alles anders. Also die Welt sieht anders aus, die Biome sehen anders aus, die Fische sehen anders aus, es funktioniert alles ein bisschen anders. Natürlich, ne, ist Kupfer immer noch Kupfer, aber ansonsten ist es halt so viel, was man neu entdecken kann und wo man es neu entdecken kann auch. Das ist schon sehr cool, das Gefühl von dem ersten Teil wieder einfängt.
Aber hattest du das auch, was jetzt Haselnuss gerade gesagt hat, dass man so, wenn man halt Sachen schon kennt, die aber jetzt ein bisschen anders heißen und ein bisschen anders aussehen, dass das auch manchmal einfach verwirren kann?
Nee, fand ich eigentlich ganz cool, weil man dann, also wenn man es schon kennt, dann hat man so ein bisschen dieses Zurückkommen-Feeling und man weiß ja grob, wo man hin möchte. So, man möchte irgendwie eine bessere Tauchflasche und was zum schneller irgendwo hinschwimmen und sowas. Finde ich eigentlich ganz angenehm und ich glaube, für Erstspieler ist es halt ganz cool, einfach Allgemeines zu entdecken.
Ja, also für Leute, die den ersten Teil kennen, ist es so ein bisschen, okay, zurück nach Hause kommen, ein bisschen, aber das Haus wurde ein bisschen umgebaut und jetzt müssen wir mal schauen, was da alles neu ist. Und für Leute, die neu dabei sind, die können halt auch von sich aus rein, ohne den Einsatz gespielt haben zu müssen, was ja eigentlich ganz cool ist. Das Ganze läuft jetzt auf der Unreal Engine 5 mit einer echt handgebauten Welt, wunderschön. Wie waren eure Performance-Eindrücke, Magdalena?
Also zum Glück hatte ich jetzt gar keine Schwierigkeit mit irgendwelchen technischen Problemen. Ich meine, Lea, du hattest es ja vorher erzählt, als wir zusammen gespielt haben, dass irgendwie mein Fisch einfach so aus dem Nichts aufploppt. Oder auch, dass dieses Rettungskit, was man hat, um schnell in die Oberfläche zu kommen, dass man dann ein bisschen übers Ziel hinausfällt, sage ich mal. Haben wir ja gerade auch einen Fall gehabt. Aber performance-mäßig hatte ich jetzt keine Probleme. To be fair muss ich aber auch sagen, ich habe eine 5070 Ti, kann also auch gerne damit irgendwie in Verbindung stehen. Aber zum Glück lief alles flüssig. Also auch wenn man sich irgendwie mal schnell nach rechts oder links gedreht hat, habe ich da keine Probleme gemerkt.
Wie ging es da dem Rest und was habt ihr für Grafikkarten?
Ich habe eine 4070 Ti und ich hatte auch gar nichts. Also es war super, so total smooth und flüssig. Ja, kann ich so bestätigen.
Ja, also mit der 5090 habe ich tatsächlich mit der Frame Generation durchgehend 100 FPS. Ist gar kein Problem. Also auf 2K-Auflösung auch.
Okay, das ist voll gut. Also ja, ich habe auch eine 4070, deswegen vielleicht dadurch, dass ich auch eine der schwächeren Karten habe, dass es deswegen mal bei mir ein, zwei Problemchen gab. Aber so grundsätzlich lief das Spiel ja wirklich sehr, sehr rund, kann man so sagen.
Zumindest auf unserem PC-System. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es irgendwie auf der Xbox oder so aussieht. Aber bei uns auf dem PC hatten wir jetzt, wie gesagt, gute Erfahrungen.
Ja, das stimmt. Das müssen wir allgemein sagen. Wir haben jetzt alle auf dem PC gespielt. Wir haben alle mit Maus und Tastatur gespielt. Wir haben keine Einsicht, wie das jetzt auf der Xbox oder beziehungsweise auch mit Controller am PC läuft und wie gut es spielbar ist. Das müsst ihr selber herausfinden. Das Coole ist natürlich, wenn ihr es zum Beispiel auf der Xbox spielt, beziehungsweise wenn ihr den Xbox Game Pass habt, da ist das Ganze ja schon mit drinnen. Also im Ultimate Game Pass ist Subnautica 2 schon mit drinnen. Da müsst ihr jetzt nicht, euch nicht mal mehr neu kaufen. Obwohl, ich weiß nicht, seid ihr Typ Game Pass oder eher Typ, ich kaufe mir das Spiel, damit ich es dann auch für immer sozusagen für mich habe?
Kommt komplett drauf an, finde ich irgendwie.
Ja.
Weiß ich nicht. Also wenn ich so ein Spiel, also weiß ich nicht. Manchmal kaufe ich mir noch ein Spiel extra, wenn ich denke, okay, die Entwickler haben es richtig krass verdient auch dann nochmal und dann kaufe ich es nochmal extra, weil ich es so gut finde zum Beispiel. Oder ja, ich weiß nicht, wenn ich so eine besondere Verbindung mit dem Spiel habe, dann könnte ich mir auch noch vorstellen, dass ich es dann nochmal extra kaufe. Aber im Prinzip, wenn ich es nur spielen möchte, gucke ich auch erstmal nur in den Game Pass rein und dann mal gucken. Ja.
Ola, wie ist bei dir?
Ich habe schon ewig keinen Game Pass mehr tatsächlich. Habe aber Subnautica 1 besitze ich tatsächlich selbst nicht. Ich habe Subnautica 1 komplett über den Game Pass damals gespielt. Und ich sag's wie es ist, Game Pass-Spiele zu modden ist grausam.
Ja, okay. Yeah. Ja, okay.
Aber ich hatte leider, bei Subnautica 1 gibt es diese Kraken. Und als ich die zum ersten Mal gesehen habe, so haben die sich so von oben nach unten abgeseilt und es sah aus wie eine Spinne. Und ich so, oh mein Gott, ich kann das Spiel nicht mehr weiterspielen. Ist zu Ende. Ich bin extremer Arachnophob und ich wollte mich dann auch nicht mehr darauf einlassen, dass das gar nicht so schlimm ist und dass das jetzt nur diese eine Situation war, wo es so aussah, als wären das Spinnen und ich habe diese Viecher einfach rausgemoddet.
Ja, fair. Okay. Das ist nachvollziehbar. Es gibt ja auch extra Spiele, wo es dann einen Modus für Arachnophobiker gibt. Ich weiß gar nicht, ob das bei Subnautica 2 vielleicht möglich ist. Aber wir haben auch noch keine spinnenartigen Tiere gesehen.
True.
Bisher. Wer weiß, vielleicht kommen die noch. Es ist ja eben auch Early Access, es ist erst ein Viertel ungefähr vom Spiel da, was aber trotzdem schon, also aktuell knapp fast 20 Stunden Spielzeit sind im Story-Modus. Jetzt hat Haselnuss gerade schon gesagt, sie konnte durch den Koop-Modus, hat sie von der Story nicht so viel mitbekommen. Man muss aber auch dazu sagen, also auch unser Tester Martin meinte, so in den ersten 60 Minuten wirst du halt mit Audiologs und Charakteren ziemlich zugeballert. Und auch Holla meint ja auch, da wurde sehr viel geredet. Findet ihr das eher störend? Würdet ihr euch das anders wünschen? Gern auch mal Magda?
Also ich fand's absolut störend. Also vor allem, irgendwo ist es ja cool im Koop-Modus, dass wenn Holla jetzt zum Beispiel was einsammelt, dass ich das dann auch mitbekomme. Also dass man so einen Shared Progress irgendwie hat, das ist ja cool. Nachteil davon ist aber eben auch, dass man die ganze Zeit mit diesen Audio-Tapes vollgeballert wird und dann auch irgendwie so ein bisschen dieses Koop-Erlebnis in den Hintergrund gerät, weil man natürlich auch nicht über diese Audio-Tapes drüber reden will und dann auch aufhört, sich zu unterhalten und vielleicht auch über die Spielwelt auszutauschen. Ich fand es am Anfang schon wirklich sehr, 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 sehr viel. Persönlich hätte ich mir da irgendwie einen anderen Weg gewünscht, also dass man sagt, Martin hat ja auch schon eben darüber berichtet, dass man nicht alles in die erste Spielhälfte irgendwie reinkloppt oder zumindest in diese ersten Prozente von dem Spiel, die wir jetzt auch erlebt haben, dass man das so ein bisschen besser stretched und ein bisschen mehr ausbalanciert wäre, glaube ich, ganz cool gewesen. Aber ist ja auch was vielleicht noch kommen kann. Das ist ja auch schon erwähnt, das Spiel ist ja jetzt erstmal länger im Early Access und ist ja eben auch frisch erst im Early Access erschienen.
Ja. Hattest du, Holla, das Gefühl, dass es später besser wird, also weil wie gesagt, bei uns im Test hieß es vor allem so in der ersten Stunde, dass es dann ein bisschen weniger wird?
Es kommt darauf an, also klar, natürlich immer, wenn man diese Basen, die einem auch markiert werden, besucht, dann kriegt man immer wieder Audiologs und so und das kann man mögen, man kann es aber auch einfach ignorieren. Ich habe dann irgendwann einfach gar nicht mehr mit diesem Noah-System gesprochen, ich dachte mir dann so, ja, ich erkunde jetzt sag mal, und wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann lasse ich mir den nächsten Questmarker erstellen, weil das ist ja so, ja, hey, ich habe übrigens ein neues Alarmsignal gefunden. Komm doch bitte zur Basis zurück, wenn du möchtest. Und ich dachte mir die ganze Zeit, nee, ich möchte nicht, danke.
Lass mal lieber nicht machen.
Richtig, richtig.
Die Rahmenhandlung ist ja so eine Failed Human Colony. Wie findest du dieses Setting, Haselnuss? Auch wenn du jetzt von der Story noch nicht so viel mitbekommen hast, aber das, was du mitbekommen hast, findest du das cool? Findest du das... dass es ein groß genuger Unterschied zum Beispiel zum ersten Teil ist?
Ja, warte, lass mich kurz, warte, Moment. Ich muss kurz darüber nachdenken. Ja, im Prinzip, ja, ich finde schon, also je nachdem, also man hat jetzt so vom Einstieg erstmal wirkt es halt, wenn man auch alleine, gut, ich meine, es ist zu viel. Und dann erkundet man erstmal und findet Sachen heraus. Ja, ich müsste es nach hinten hin checken, wie das so wirkt tatsächlich. Jetzt hat es erstmal relativ ähnlich gewirkt, vor allem der Start auch so. Aber wie es dann wird, ja, müsste ich noch ein bisschen mehr spielen, ehrlich gesagt, um das genau einschätzen zu können.
Ja. Ja, die Begleiter-KI Noah wurde jetzt auch schon von uns allen erwähnt. Eben eigentlich eine KI, die super klug sein muss. Ich finde, bisher wirkt sie ein bisschen plump. Also sie ist halt einfach nur der Questgeber. So richtig viel KI habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, Magda?
Ja, same. Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Also vor allem, wie gesagt, wir haben es ja im Koop-Modus gespielt, um es nochmal zu betonen. Und dadurch irgendwie habe ich den Noah gar nicht so bewusst wahrgenommen. Also klar, am Anfang, wo man ja gedruckt wird, quatscht man ja direkt mit ihm und da habe ich ihn sehr bewusst wahrgenommen. Aber danach, als ich dann einfach losgetuckert bin und irgendwie die Meere für mich entdeckt habe und erkundet habe, habe ich ihn gar nicht so als bewusstes Element irgendwie wahrgenommen, um ehrlich zu sein.
Hm. Es ist auch, also grundsätzlich, wenn du mit Noah redest, dieses Drucken, dass man als Charakter neu gedruckt wird, das wird immer wieder auch in der Story thematisiert und er sagt das auch. Und ganz am Anfang sagt er dir zum Beispiel auch, ja, hey, willst du dich nicht einmal kurz bitte für mich umbringen, damit ich einmal kurz was testen kann? Das ist so wild, wie man mit dem Thema, hey, wir werden neu gedruckt und tot umgeht. Also es gibt auch ein paar Charaktere, die Witze darüber machen, dass es als Schnellreise agiert. Ja, im Spiel, klar, ist es an sich ja genau das, dass du halt dann einfach wieder neu startest. Aber in der Welt, finde ich, fühlt sich das irgendwie falsch an. Ich weiß nicht, wie es euch
da geht. Hat er das gerade gesagt, als wir gespielt haben?
Ja, also zumindest ich hatte ihn gefragt.
Ah. Achso, das hatte ich nicht richtig. Okay, krass irgendwie. Also irgendwie interessant, dass das so so als nichts Besonderes dargestellt wird, einfach mal zu sterben.
Es ist halt ein In-Game-Safe-Game, was halt irgendwie sich falsch anhört. Also das macht halt eigentlich diese Frage auf, okay, was sind wir eigentlich für Personen in dieser Welt? Wie geht man mit menschlichem Leben um? Ja. Diese Frage wird aber gar nicht groß aufgemacht.
Ja.
Ich persönlich finde das ein bisschen schade. Würde mir da doch einen anderen Umgang mit wünschen.
Voll. Ich frage mich auch, hat man denn Schmerzen, wenn man stirbt hier? Also das wird ja dann auch gar nicht thematisiert. Also ich stelle mir vor, okay, egal in welcher, wie man irgendwie stirbt oder so. Und wenn man wirklich wiederkommt, ist ja trotzdem noch dieser Aspekt da, dass man Schmerzen verspürt oder nicht. Weiß ich nicht. Okay, hätte ich mir auch gewünscht, dass es ein bisschen krasser dann thematisiert wird, glaube ich.
Holla, du hast schon weiter gespielt und dich damit auseinandergesetzt.
Ja, also es wurde auch zwischendrin tatsächlich erwähnt, als wir gespielt haben, dass Leute, also ich mag diesen philosophischen Ansatz, dass Leben einfach neu gedruckt werden kann und dass es eigentlich gar nichts wert ist, dieser Körper. Also es wird immer mal wieder erzählt, dass die Welt zum Beispiel Schwermetall belastet ist und deswegen ist dein Körper andauernd am Arsch und du musst dich neu drucken. Es wird erzählt so, ja, ey, wie ist das eigentlich mit Schlafen? Also müssen wir eigentlich schlafen oder können wir nicht einfach sterben, uns neu drucken und sind dann gar nicht mehr müde? Und all solche Sachen. Und das ist schon sehr faszinierend. Und auch dieses, ein Charakter hat philosophiert, so hey, werden wir denn eigentlich wieder so gedruckt, wie wir vorher waren? Wissen wir dann noch alles? Also ein Log war auch, ey, ich weiß nicht, wie viel ich dann noch weiß, aber so und so sieht's aus, ich sterbe hier gerade. Und ich weiß nicht, wie die KI mich dann später wieder hochlädt und ob die KI mich nicht verändert.
Also da wird dann nämlich doch auch die Frage aufgemacht, ob diese KI vielleicht mehr ist als nur der Questgeber.
Ja.
Also das ist auch so, als ich mit André gespielt hatte, also ich hab den Koop-Modus ja davor schon ein bisschen angetestet gehabt und der meinte, für ihn war die KI relativ schnell sass. Was vielleicht auch einfach daran liegt, dass es halt eine KI ist, aber auch mit dann so Quest-Slots, die dir halt sagen, ja, hey, ich weiß nicht, was die KI mit mir macht, wenn ich neu hochgeladen werde. Ha. Das ist schon, also ich finde, es ist eine spannende Frage, grundsätzlich, wenn sich damit beschäftigt wird. Das ist aber, also gefühlt bisher zumindest von keinem Charakter in irgendeiner Weise als was Kritisches gesehen wird, dass man stirbt, finde ich schon weird. Fühlt sich weird an. Aber
also ich finde auch irgendwie das Thema an sich, finde ich interessant und auch cool, dass sie da mal ein bisschen eine andere Angehensweise haben. Aber ich finde, also schwierig, das jetzt auch zu sagen. Ne? Wir haben ja jetzt erst die ersten Stunden von dem Spiel gesehen. Ich glaube, gerade kann man irgendwie 25% von diesem Spiel im Early Access sehen. Aber deswegen weiß man eben nicht, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Ich fände es nur schade, wenn man das irgendwie als so eine plumpe, offene Frage irgendwie im Spiel drin lässt, wenn es doch irgendwie auch schon so coole Spiele gibt da draußen, wie zum Beispiel Soma, die sich ja auch mit der Existenz von irgendwie menschlichem Dasein beschäftigen und wie das in der Zukunft sich irgendwie noch weiterentwickeln kann. Deswegen fände ich es schade, wenn es in Subnautica 2 jetzt irgendwie so super oberflächlich bleibt. Aber wir werden sehen, wie sich es noch weiterentwickelt.
Ja, auf jeden Fall. Und also zudem, ob sie keine Schmerzen verspüren, das, man hört ja zumindest schon dieses Leiden, wenn man so langsam stirbt. Also egal, ob man jetzt irgendwie erstickt oder angegriffen wird. Also man blutet ja auch, der Bildschirm wird rot. Also zumindest dieser Klon hat schon selber in diesem Moment keine gute Zeit. Also das ist, und ich finde, das schafft es zumindest, dass man auch als Spieler keinen Bock hat zu sterben. Obwohl man ja einfach neu gedruckt wird und sein Loot wieder sammeln kann, ist es trotzdem diese Angst vorm Sterben, allein durch das Sounddesign und allein durch das, was halt im Bild gerade passiert, die ist schon real. Oder habt ihr das anders wahrgenommen? Holla!
So. Nee, also ich hatte nicht so Lust zu sterben. Also man verliert ja auch Sachen. Klar kann man die wiederholen, aber es ist ja auch nervig. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es nicht gut zu sterben. Ich finde es, ich möchte gerne in diesem einen gedruckten Körper bleiben und dann nie wieder gedruckt werden.
Jetzt, Haselnuss, du bist ein paar Mal öfter gestorben. Wie hast du das wahrgenommen? War es halt so, ja, okay, gut, dann werde ich halt neu gedruckt und dann hat sich die Sache, dann mache ich einfach weiter.
Tatsächlich habe ich oft, also bei solchen Spielen auch oft diesen Gedanken, ja, ich nutze das System dann aus irgendwie. Ja, okay, ich habe jetzt sowieso gerade nicht mehr genug Heilung oder nicht mehr genug Nahrung, nicht mehr genug Wasser dabei. Ja, dann nutze ich das jetzt und merke mir ungefähr die Position und komme dann wieder und sammle mein Zeug dann einfach wieder ein. Ja.
Liebe gerade Hollers Gesichtsausdruck dazu. Ja. Das war so, okay. Also No Death Runs wären jetzt für dich nicht so das Ding, Haselnuss.
Es kommt natürlich auf das Spiel an, aber ja, ich nutze solche Systeme manchmal aus und sterbe dann einfach.
Okay, Magda, wie machst du das?
Ich bin da tatsächlich auf der Seite von Haselnuss. Also ich bin da ähnlich. Vor allem mit so einem Spiel, wo das irgendwie, also das mit diesem Drucken, wir haben es ja gerade auch schon beschrieben, irgendwie habe ich das dann auch nicht ganz so für ernst genommen, um ehrlich zu sein, und fand es dann auch einfach lustig, irgendwie neu gedruckt zu werden. Vor allem, wenn dann ja auch, wenn du im Koop-Modus bist, dann steht ja auch einfach da, zum Beispiel, keine Ahnung, Holla, die Waldfee wird jetzt neu gedruckt. Und irgendwie ist es schon einfach so ein lustiges Element, wenn man es eben auch nicht zu ernst nimmt.
Ja, also, aber an der Stelle finde ich spannend, weil mir geht es ähnlich wie Holla, dass ich dann, ich habe überhaupt keinen Bock, erstens zu sterben und zweitens mein Zeug wieder zu suchen. Ne, das ist mir viel zu viel Aufwand. Aber ich finde, man hat es auch gesehen, an dem, wer wie oft gestorben ist.
Ja, aber man geht anders an das Spiel dann irgendwie ran.
Ja, voll. Ich möchte gerne so lange wie möglich am Leben bleiben, wenn ich jetzt nicht eben in irgendwas Tödliches hineinschwimme, wo ich keine andere Chance habe. Also ich werde mich nicht extra irgendwie sterben lassen, um einfach schneller wieder wohin zu kommen oder so. Ich werde alles dafür tun, um am Leben zu bleiben. Für die Wissenschaft vom Leviathan aufgenommen. Das war was anderes. Also für alle, die nicht live im Stream dabei waren. Die liebe Holla wurde von dem Leviathan gefressen. Und das war natürlich für die Wissenschaft, damit einmal alle im Stream dann auch sehen. Sonst wäre sie nämlich auch nicht gestorben. Dann hätte sie einen No-Death-Run gehabt.
Richtig. Der No-Print-Run.
Der No-Print-Run. Voll gut. Aber ja, Tod ist, es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, dass halt Tod in Subnautica, obwohl es vom Spiel einfach auch nur so als Mechanik angesehen wird, dass es Leute gibt, die das dann halt genauso adaptieren und Menschen, die sagen, nee, ich will trotzdem nicht sterben. Hab da trotzdem echt nicht so Bock drauf. Das bedeutet aber auch, dass es Subnautica nicht zu sehr in your face macht, dass der Tod egal ist. Mhm. Finde ich ganz gut. Genau. Jetzt wollen wir darüber sprechen, dass es in Subnautica keine Waffen gibt. Das liegt nicht nur, also wir haben keine Waffen gefunden. Nicht nur, weil wir halt einfach noch nicht weit genug im Spiel waren, sondern weil die Entwickler selber gesagt haben, der Fokus in diesem Spiel ist einfach auf der Koexistenz, auf dem Erkunden. Es geht eben nicht darum, jetzt hier Krieg anzufangen und die ganze Welt zu zerstören und Viecher zu töten, sondern es ist ein bewusster Pazifismus. Und es gab aber schon auch Leute, die gesagt haben, ja, aber wenn ich ein Survival-Spiel spiele, dann will ich Waffen. Hat euch das gestört? Habt ihr die Waffen vermisst, Magda?
Also um ehrlich zu sein, prinzipiell finde ich diese Idee richtig cool, weil man ja auch größtenteils in Subnautica 2 rumschwimmt und die ganzen Sachen einfach nur scannt, um mehr über die Lebenswelt irgendwie rauszufinden. Aber wenn dann da so ein großer Fisch hinter mir hertuckert, dann hätte ich da schon auch Bock, dem mal so einen mitzugeben und mich ein bisschen verteidigen zu können. Also vor allem aus diesem Verteidigungsaspekt raus, fände ich es eigentlich schon cool, wenn man irgendeine Form von Waffen hätte. Vor allem, wenn man dann irgendwie bedenkt, dass man so eine Waffe irgendwie nur in bestimmten Regionen oder bei bestimmten Monstern oder so vielleicht benutzen kann, also mit irgendwelchen Einschränkungen, dann finde ich, wird es eigentlich wieder zu der Spielwelt passen. Es ist aber nicht so, dass mir jetzt irgendwie groß was fehlt, weil man keine Waffe hat.
Ich sehe schon Holler, die so ein bisschen so, hä? Aber es gibt einen Schallresonator, den man später finden kann. Und mit dem kann man nämlich genau das, also man kann halt mit Schall die Jäger von sich so ein bisschen ablenken und wegschießen, aber man tötet sie halt nicht.
Genau, so ein bisschen wegschieben. Oder es gibt auch so relativ am Anfang tatsächlich auch Flares, die Fische ablenken sollen, also die dann... Dann gehen die Fische auf diese Flares drauf und nicht auf einen selbst, so als Verteidigungsmechanismus. Also verteidigen kann man sich, man kann halt einfach nur nicht angreifen.
Und ich glaube schon auch, dass es ein wichtiger Faktor auch für diese Hilflosigkeit im Spiel ist, wenn du halt keine Waffe hast, was ja schon auch das Ziel so ein bisschen ist, dass du dich in diesem fremden, auf diesem fremden Planeten, in diesem ewig weiten Ozean halt manchmal einfach auch ein bisschen hilflos fühlen sollst. Also das ist ja schon auch, und das, glaube ich, funktioniert ohne Waffe auf jeden Fall ganz gut, oder, Artemis?
Ja, ich bei mir ist Subnautica 1 ein bisschen länger her, aber ich meine, man hatte doch ein Messer am Anfang, oder irre ich mich? Ja, relativ schnell. Das hat mir, tatsächlich hat mir das gefehlt. Also ich bin so, ich hatte jetzt ganz oft Momente, wo ich so, irgendwie hat mir was in meiner Hand gefehlt im Spiel, wo ich so gerne so Pflanzen einfach so abgeschnibbelt hätte oder so. Aber vielleicht ist es auch einfach nur so Gewöhnungssache. Ja, aber irgendwie hat es mir gefehlt. Also jetzt nicht, weil ich es so krass brauche und Dinge abschlachten will oder so, aber einfach so ein kleines Tool dabei zu haben, wo ich so Sachen so tück, 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 tück.
Also dafür gibt es ja das Multifunktionswerkzeug. Also das ist genau das, ist dieses kleine Tool. Das ist halt als Hammer dargestellt, aber dadurch, dass du damit auch unter anderem so Pflanzen abschneiden kannst, würde ich jetzt mal sagen, das hat vielleicht auch ein kleines Messer drin. Du kannst halt damit niemanden angreifen.
Ich hätte gesagt, es ist so ein bisschen wie eine Axt. Also dieses Messer, wenn man es druckt, also dieses Überlebenswerkzeug, sieht es auch mehr wie eine Axt aus, weil dieses Messer fährt so ein bisschen raus. Also es ist ja immer eingeklappt, wenn man es sieht.
Ja. Jetzt haben wir sind nicht an den Punkt gekommen, um schon Fahrzeuge zu haben, um die zu bauen. Aber Holla, du hattest schon Fahrzeuge, richtig? Wie cool ist das?
Nee, tatsächlich leider auch nicht.
Nein.
Mir fehlt noch eine Ressource, um die Energiezellen zu bauen für Fahrzeuge. Aber ich habe schon einen Tauchdock und einen Kaulquappen-Baustationsteil.
Sehr gut. Dann muss ich einfach nur meine Expertise damit einbringen, weil ich hatte eben schon die Möglichkeit, mit allen Fahrzeugen zu fahren und vor allem die Kaulquappe, die ist halt super schnell. Die Sachen sind modular. Das ist richtig cool. Also du kannst die dann noch aufrüsten, du kannst denen noch eine Flügel ansetzen und das halt so aufbauen, wie du möchtest, wenn du halt ein schnelleres haben möchtest oder eins, das mehr Platz hat. Also du kannst dann auch noch Lagerraum, Stauraum hinzufügen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Fahrzeuge und du kannst zum Beispiel die Flügel von der Kaulquappe auch während der Fahrt abwerfen, was hilfreich sein kann, wenn du zum Beispiel gejagt wirst und irgendwas nach dir greifen will und du aber nicht möchtest, dass es dich greift, dann hey, nimm noch meine Flügel hier. Ein Opfer für dich, großer Leviathan-Gott. Das fand ich ganz cool. Und allgemein, wie gesagt, dass die Möglichkeit einfach da ist, diese Fahrzeuge nochmal zu erweitern, dass du nicht einfach nur hier, das ist jetzt dein festes Fahrzeug, sondern wenn du halt anders spielen willst, dass deinem Spielstil auch anpassen kannst. Das ist sehr, sehr cool. Und du kommst halt einfach sehr viel schneller voran. du hast eben ein Fahrzeug, mit dem du unglaublich viel lagern kannst. Und was auch cool ist, bei der Kaulquappe, da sitzt eigentlich nur einer drin, aber an den Seiten sind dann so, ja, so Griffe, so Halter, wo du dich dann auch im Korb, kannst du dich dann da einfach ranhängen und mit den anderen mitschwimmen. Das ist cool. Also nicht jeder braucht seinen eigenen, sondern das einzige Problem ist, wenn du halt draußen dranhängst an den Griffen, bist du nicht sicher. Also in dem Ding selber kriegst du weniger Damage, wenn du draußen dranhängst, nicht. Das habe ich am eigenen Leib schon erfahren. Ist nicht so schön.
Ich wollte gerade sagen, dann können die Koop-Kollegen einen ja so ein bisschen Hops nehmen, wenn man irgendwie durch so ein Säuregebiet oder so tuckert.
Richtig. Oh, nice. Richtig. Durch ein Säuregebiet oder wenn sie halt dann extra irgendwo stehen bleiben, wo halt Viecher sind, die dich angreifen und du dann nur draußen hängst und von denen angegriffen wirst. Das ist nicht so cool.
Ist das mit Sauerstoff?
Sauerstoff hast du anscheinend auch an diesen Griffen. Also wir haben uns das so erklärt, dass man wahrscheinlich irgendwie seinen Anzug halt dann an diese Kapsel mit der irgendwie verbindet durch eine Leitung.
Es gibt ja super viele coole Integrationen von Sauerstoff tatsächlich in dem Game. Also nicht nur ganz am Anfang die blauen Blumen. Späterhin gibt es dann auch noch so Säulen, wo Sauerstoff hochsprudelt, die man kaputt machen kann, dass die blubbern. Und ich habe auch irgendwo mal tatsächlich einen Luftschlauch gefunden und wenn ich über dem gehabbert bin, ist mein Sauerstoff nicht runtergegangen, sondern hat sich tatsächlich auch aufgefüllt. Das war sehr, sehr cool, was es da für verschiedene Möglichkeiten auch einfach gibt.
Ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal, da sind sie nochmal kreativer geworden als im ersten Teil, da gibt es nochmal mehr Möglichkeiten. Was es auch Neues gibt, sind Biomods und DNA-Anpassungen. Da haben wir schon so die ersten, wir haben schon unser Zeh ins Wasser gedippt und die ersten gefunden. Und die funktionieren fast schon wie Perks in Rollenspielen. Passt das zu Subnautica, Magdalena?
Boah, gute Frage, ob das zu Subnautica passt. Ich finde, das ist aber eigentlich ein cooles Element im Vergleich zum ersten Teil, wo sie sich einfach mal was Neues getraut haben. Wir haben ja eingangs auch schon gesagt, oder du hast es ja auch gesagt, Lea, dass das Spiel halt viel vom ersten Teil übernimmt und dann halt verbessert, aber nicht so viele Innovationen, sag ich mal, jetzt reinbringt. Deswegen finde ich das eigentlich cool, dass sie sich mit Perks, mit diesen Perks, das heißt ja nicht Perks im Spiel, aber ne, wir nennen es jetzt einfach mal Perks, dass sie sich damit mal was getraut haben und mal was Neues in das Franchise reingebracht haben. Ob zu Subnautica passt, muss, glaube ich, jeder für sich selbst so ein bisschen entscheiden. Ich finde es ganz cool, wenn es nicht darauf hinausläuft, dass man irgendwie irgendwann overpowered damit ist. Das kann man halt jetzt irgendwie noch schwer sagen, weil, wie gesagt, wir haben noch nicht so viel vom Spiel gesehen und es gibt ja auch erst 25% vom Spiel, aber an sich finde ich es eigentlich als so eine Mechanik ganz cool, persönlich.
Ja. Haselnuss, wie viel besser hat sich's angefühlt, als du auf einmal das Essen essen konntest und ja, nicht mehr dabei vergiftet wurdest?
Ja, voll. Das ist voll cool. Doch, ich mag das. Also bei Subnautica 1 war das ja so, dass man relativ schnell auch die Sachen zubereiten konnte. Hier konnte man ja auch was zu. Nee, beziehungsweise man hatte ja eine Pflanze, aber man ist ja instant so daran vergiftet worden oder was auch immer. Und es war, ja, das ist schon cool, dass man die Möglichkeit hat, das irgendwas anzufassen. Ich glaube, es war wegen der Blume, ne? Und dass man dann die Sachen zum Beispiel essen kann. Doch, das ist cool. Doch, gefällt mir. Ja.
Ja.
Viel gut. Jetzt,
Holla, du hattest bei uns jetzt im Stream gesagt, man kann das ja auch ganz ohne DNA-Modifikationen theoretisch spielen, wenn man möchte, im Hardcore-Modus. Würdest du das im Hardcore-Modus spielen wollen? Weil im Spiel wird dir ja auch gesagt, so gut ist das eigentlich nicht, wenn du hier deine DNA, Alien-DNA anpasst.
Genau, also ich habe jetzt auch diese Verdauungsmodifikation, als wir gespielt haben, nicht drin gehabt. Also man kann relativ schnell Essen kochen, verschiedene Gerichte herstellen, die man dann tatsächlich auch verdauen darf. Ob man komplett ohne die Biomodifikatoren spielen kann, bin ich mir nicht so sicher. Es gibt ja diese Menschengeschaffenen, dass man so einen Sport hat und sowas, das ist ganz cool. Und ich glaube, also diese RPG-Mechaniken brauchte Subnautica nicht. Also Subnautica 1 kam sehr gut ohne klar, aber ich finde auch nicht, dass es schlechter macht. Also ich finde das sehr cool. Das ist eine schöne Neuerung. Auch später kann man mehr Inventarplätze und sowas haben, weil man mehr Ausdauer hat und so. Einfach, weil man Sachen findet, die das machen. Diese Progression. Ist schon sehr nice.
Jetzt wäre mal eine Frage an euch. Was für eine Rolle nehmt ihr denn im Koop-Modus ein? Seid ihr eher so derjenige, der halt Sachen sammelt? Seid ihr derjenige, der die Karte erkundet? Oder eher zum Beispiel der Basenbauer, der lieber daheim bleibt und hier so schön die Architektur ausgestaltet? Wie sieht's aus, Magda?
Also es ist so ein bisschen abhängig vom Spiel, aber prinzipiell, glaube ich, bin ich schon eher der Basenbauer. Also ich liebe es dann da zu Hause zu sein und wie im echten Leben quasi, und das Haus zu verschönern, aufzubauen, da irgendwie zu optimieren, ein Lagersystem zu bauen etc. Und deswegen mag ich zum Beispiel solche Spiele wie Sons of the Forest oder Forest auch sehr gerne, wo der Basenbau halt eine wichtige Rolle im Spiel einnimmt. Jetzt in unserem Durchlauf muss ich aber sagen, bei Subnautica 2 wäre es eher so ein Spiel, glaube ich, wo ich einfach Bock habe zu erkunden. Also mir hat, da stand jetzt irgendwie der Basenbau für mich gar nicht so als erste Priorität im Raum, sondern doch eher das Erkunden, was mich überrascht hat. Weil wie gesagt, normalerweise bin ich bei solchen Survival-Building, Crafting-Spielen eigentlich eher die Person, die nur zu Hause chillt. Und wenn dann meine Freunde irgendwie so sagen, hey, wir haben voll die coole Höhle entdeckt, bin ich so, okay, aber gibt es da irgendwas, um unser Haus zu verbessern? Weil sonst juckt es mich eigentlich nicht so. Deswegen war ich da doch überrascht, dass Subnautica 2 da mal eine andere Seite bei mir rausgekitzelt hat, I guess.
Ja, ja gut, du bist halt auch vor allem am Anfang, brauchst du es ja auch noch nicht unbedingt. Bist halt mit dieser Rettungskapsel relativ gut aufgestellt, um erstmal einfach loszuerkunden. Haselnuss, wie ist bei dir?
Wenn man so klassische Aufgabenverteilungen macht in solchen Spielen, dann mache ich meistens das, was übrig bleibt. Also entweder ich sammle Ressourcen oder ich baue. Und ich finde immer so Story erkunden, mache ich immer zusammen mit dem Team dann quasi gerne zusammen, damit alle halt die Story auch erleben können. Da gehe ich nie alleine los. Also wenn wir das nicht zusammen machen, dann gar nicht. Und bei Subnautica bin ich auch gar nicht so der Basenbauer tatsächlich. Also da bin ich auch, ich will das Spiel einfach erkunden und die Geschichte erleben.
Jetzt, Holler, du hast gerade in unserem Koop-Spiel schon die Basis gebaut. Heißt das, du bist auch Typ Basenbauer? Und wie viel Spaß hat denn das Basenbauen jetzt in Subnautica 2 gemacht?
Eigentlich bin ich gar nicht so der krasse Basenbauer. Also irgendwann, wenn ich super viel Progress habe und super viel Freischaltung habe und mir denke, so, jetzt kann ich alles bauen, was ich gerne bauen möchte, dann baue ich eine Basis, die dann auch hübsch ist. Und dann habe ich auch alle Materialien, um das so zu gestalten, wie ich das gerne hätte. Und dann kann ich da komplett drin ausrasten. Aber vorher erkunde ich tatsächlich eher und schaue mir Sachen an und crafte alles Mögliche und möchte einfach wissen, was ist hinter der nächsten Ecke. Da finde ich, Basenbau ist eher so ein, ja, okay, ich baue das halt schnell, damit ich irgendwas Neues craften kann und dann geht es direkt wieder weiter. Also es ist mehr so ein, wenn man schon Sachen kennt und dann sich denkt so, ja, eine Basis wäre ja ganz praktisch, dann habe ich da, ja, einfach Spaß dran, andere erkunden zu lassen und mich selber ein bisschen zurückzunehmen.
Ja, also im zweiten Durchlauf dann eher Typ Basenbau, im ersten Durchlauf hast du mal erkunden.
Ja.
Kann ich komplett nachvollziehen, aber Basenbauen lohnt sich in Subnautica 2 sehr. Wenn ihr in Subnautica 1 schon gern gebaut habt, dann werdet ihr es in Subnautica 2 lieben, weil ihr könnt modular bauen. Also ihr habt wirklich die Möglichkeit, jede einzelne Ecke nochmal anzupassen. Es gibt viel mehr Möglichkeiten. Also die Basis ist sehr viel vielseitiger einfach. Ihr könnt sie viel mehr in eurem eigenen Stil machen. Ob ihr eine Ananas wie bei SpongeBob bauen könnt, findet es heraus. Aber es gibt ganz, ganz, ganz viele coole Möglichkeiten, eure Basis für euch schick zu machen. Es gibt auch ganz viele coole Designmöglichkeiten mit irgendwelchen Bildern an der Wand, die du da hinhängst. Es gibt eine Statue, die man ganz am Anfang jetzt auch bekommt. So eine riesige Fischstatue, die man sich dann da reinstellen kann. Man hat die Möglichkeit, auch die Fenster in verschiedenen Formen anzupassen. Also da sind es schon noch mal für genau diese Architekten unter euch einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, hey, wenn ihr es in 1 schon geliebt habt, dann werdet ihr 2 einfach nur noch damit verbringen, vermutlich. Also mal schauen, wenn Magda dann mal an dem Punkt ist, dass sie Zeit dafür hat, ob wir sie dann jemals noch mal woanders sehen als an der Basis.
Ja, und vor allem da ist es ja auch interessant, wir haben es jetzt auch schon öfter gesagt, es ist ja immer noch Early Access, ne? Bei Subnautica 1 war es ja auch so, dass sie dann relativ viel eigentlich mit der Community zusammengearbeitet haben und da auch Feedback gehört haben. Deswegen vielleicht kommt da ja auch noch ein bisschen mehr beim Basenbau rum und wir bekommen da noch mehr Möglichkeiten, uns auszutoben. Wir wissen ja noch nicht genau, wo die Reise da hingehen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir einmal zu dem Thema, was eigentlich so mit die größte Neuerung in Subnautica 2 ist im Vergleich zu Below Zero und im Vergleich zu Teil 1. Und zwar eben der Koop. Wir haben schon öfter ein bisschen drüber geredet und die Entwickler haben ganz klar gesagt, es ist ein Spiel mit Koop, kein Koop-Spiel. Das haben wir auch schon wahrgenommen. Und jetzt ist halt die Frage, reicht euch das, dieses Nebeneinander her existieren in dieser Welt? Haselnuss.
Ich finde es ganz cool. Also wenn man sowieso, keine Ahnung, mit Freunden oder vielleicht Partner oder so Bock hat, also wir wollen beide das Spiel beispielsweise spielen oder mit einer Gruppe an Freunden und dann sagt man sich, okay, wir tun uns jetzt zusammen und spielen das so parallel und dann kann man währenddessen auch darüber reden. Also ich finde es auf jeden Fall cool, dass es die Funktion gibt. Ich finde es cool, dass es das gibt und es ist ja auch kein Muss, das zu spielen. Du kannst es ja immer noch solo spielen. Ist okay. Ja, ich mag das.
Sehr gut. Der Lead-Designer selber hat auch empfohlen, das Spiel erstmal im ersten Run solo durchzuspielen. Würdet ihr dem zustimmen? Weil vor allem auch, also auch Teil 1 hat ja davon gelebt, dass man in dieser Isolation eigentlich alleine ist, in dieser Dunkelheit und alles alleine erkundet. Und das geht ja im Koop schon ein bisschen verloren, oder? So, Holla, du hast die Erfahrung schon gemacht?
Ja, genau. Ich habe gestern schon solo angefangen und ich muss sagen, dass es sehr viel atmosphärischer ist. Nicht so atmosphärisch tatsächlich, wie Subnautica 1 damals war. Ich habe weniger Angst. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt die letzten Tage Below Zero gespielt habe, kurz vorher. Weil als ich in Below Zero bin, habe ich mich auch direkt irgendwie unwohl gefühlt. Ich habe aber das Gefühl, das Sounddesign ist nicht so gruselig wie vorher. Also dieses Startplateau ist schon sehr heimelig bisher. Ist aber auf jeden Fall solo eine ganz andere Atmosphäre und viel nicer, um auch einfach die Story zu verfolgen, als im Koop.
Ja, ich glaube, also zumindest mir ging es so beim ersten Teil, war der Grusel, also das Startplateau war eigentlich auch sehr heimelig, es war ja auch sehr bunt und da war die Musik eigentlich auch gut, aber der Grusel kam, weil um den ersten Bereich herum war dieser Wald, wo du halt nicht wusstest, was dahinter ist und wo du nur die ganze Zeit immer wieder diese eigentlich krokodilartigen Viecher hast rausschwimmen sehen und du so warst, ich weiß nicht, ob ich da rein will. Vielleicht bleib ich noch ein bisschen hier in meinem heimeligen Ort. Das habe ich jetzt so in diesem Ausmaß nicht gehabt in Teil 2. Oder habt ihr was Ähnliches an Biomen gefunden, wo ihr sagt, okay, das hat ein ähnliches Gefühl ausgelöst, Magda?
Also ich glaube, vor allem das Intro war da sehr ähnlich zum ersten Teil, weil man da ja direkt aus dieser Kapsel rauskommt, nachdem man gedruckt worden ist und dann halt direkt diese Tiefe unter sich hat, die ja auch super dunkel ist und man hat gar keine Beleuchtung fast. Das fand ich doch sehr ähnlich. Prinzipiell ist es aber, glaube ich, schwer zu sagen, weil ich glaube, wenn man diese Atmosphäre sucht und auch dieses Erdrückende, wie ihr beide gerade schon gesagt habt, dann ist es auf jeden Fall der Singleplayer-Modus, in dem man das Spiel genießen sollte. Aber ich glaube, man kann da auch super viele Vorteile im Koop-Modus sehen, wenn man einfach irgendwie eine lustige Zeit mit seinen Freunden haben möchte. Dann kann es Subnautica 2, glaube ich, auf jeden Fall bieten.
Hm. Würdet ihr denn sagen, dass Subnautica 2 einen Koop-Modus gebraucht hat? Weil man muss dazu sagen, eigentlich fast alle anderen Survival-Games haben einen Koop-Modus. Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Aspekt für Survival-Gaming. Aber Subnautica hat halt einen anderen Ansatz als viele andere Spiele. Vor allem auch dadurch, dass du halt nicht jetzt töten musst und irgendwelche großen Bosse ausschalten musst, wie das sonst in vielen Koop-Survival-Games der Fall ist. Also würdet ihr sagen, den Koop-Modus hat es gebraucht, Haselnuss?
Gebraucht. Also so eine Schwere. Also wer entscheidet das so, ne? Also dass man das braucht.
Du kannst ja auch für dich selber entscheiden, ob du sagst, ja schon.
Ja. Ja, also ich werde es wahrscheinlich nicht spielen im Koop-Modus, aber ich würde sagen, dass es da ist, ist auf jeden Fall, das hat es gebraucht. Dann würde ich schon eher sagen, ich werde es jetzt selber wahrscheinlich nicht im Koop spielen, weil ich nicht so der Koop-Typ bin irgendwie. Aber dass allein die Funktion und die Möglichkeit da ist, finde ich wichtig, ja.
Ja. Wie ist es bei dir, Holla?
Ich glaube, Koop macht es inklusiver. Es gibt ja super viele Menschen mit Phobien und die sich einfach sehr, sehr unwohl fühlen in der Atmosphäre. Und ich glaube, für die ist es ganz cool, das Ganze im Koop zu spielen, weil es so ein bisschen auflockert. Und dann können sie halt auch dieses Spiel erleben, was sie alleine nicht hinbekommen würden, weil es ist ja nicht so jeder der Horrorfan. Und ich glaube, diese Inklusion ist wichtig. Und die gab es ja vorher nur als modded. Ich glaube, Subnautica 1 und Below Zero hatten beide Koop-Mods. Und da haben Leute sich ja auch sehr drüber gefreut. Und ich denke, es ist einfach nett, dass es jetzt von Haus aus im Vanilla-Game drin ist.
Ja, auf jeden Fall. Es ist halt einfach eine Möglichkeit, dass mehr Leute dieses Spiel spielen. Guza hat auch geschrieben, der Koop-Modus ist nicht drin, weil man es braucht, sondern weil viele Leute es sich gewünscht haben. Wie gesagt, es gab Mods für die beiden Vorgänger, weil halt Leute gesagt haben, ich möchte dieses Spiel lieber in Koop spielen. Ich habe einfach mehr Spaß in Koop. Ich bin zum Beispiel normalerweise auch jemand, der Koop eher spielt, also hauptsächlich in Games. Wie ist es bei dir, Magda? Wirst du eher Koop oder Singleplayer spielen?
Also ich sehe mich auf jeden Fall im Koop-Modus tatsächlich, so 100 pro. Ich finde auch nicht, dass das Spiel irgendwas verliert, dass man jetzt eben den Koop-Modus spielen kann, weil prinzipiell die Leute, die Singleplayer spielen wollen, spielen halt Singleplayer und die Leute, die Koop spielen wollen, spielen halt Koop. Ich glaube, was mich vor allem interessiert, ist mit der weiteren Entwicklung des Spiels, wie die Entwickler da vielleicht auch den Fokus drauflegen werden. Also haben wir dann vielleicht auch Updates, die nur den Koop-Modus angehen oder nur den Singleplayer-Modus? Ich glaube, das wird vor allem interessant werden, wie sich das weiterentwickeln wird, wie die Entwickler das einfach weiter angehen werden.
Ja, ich glaube aber ehrlicherweise, dass sich das nicht verändern wird zu dem, wie wir es jetzt schon wahrgenommen haben, dass du genau die gleiche Story sowohl einzeln als auch im Koop-Modus spielen kannst und halt nie im Koop-Modus sein musst. Weil genau das ist halt das, was Subnautica auch besser macht als oder zumindest anders macht. Besser ist auch Geschmackssache als andere Spiele, dass es halt sagt, hey, ihr müsst nicht ihr braucht keine Freunde, um jetzt hier diesen Boss zu legen, sondern ihr könnt das auch ganz alleine machen und ihr könnt die Sachen euch ganz alleine erkunden, weil das einfach einen ganz anderen Ansatz an Spiel hat als jetzt bei anderen. Also ich finde auch, es ist einfach eine coole Erweiterung. Was auch sehr, sehr cool ist, ist, dass es einen gemeinsamen Progress gibt. Also letztendlich, wenn halt einer was gefunden hat, dann haben die anderen das auch. Also man muss es dann nicht nochmal scannen, sondern man kann dahin. Klar, das kann dann auch dazu führen, dass man vielleicht Sachen einfach selber gar nicht so erlebt. Das ist halt dann wieder der Nachteil da dran. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Deswegen, ich glaube, ich bin auch Typ, erstmal alleine spielen und dann im Koop-Modus. Obwohl ich eigentlich auch eher Koop-Spielerin bin. Aber bei dem Game, das ist eins der wenigen, wo ich sagen würde, vielleicht doch auch Solo. Jetzt ist es so, bei Subnautica 2, dieses Spiel war ja auch schon, oder der Early Access war auch schon für 2025 angekündigt und letztes Jahr gab es eine Menge Probleme rund um das ganze Spiel. Das Krafton-Drama, könnte man fast schon sagen, weil Publisher Krafton, Studiochef Ted Gill gekündigt hat und zwei Kollegen, um eine 250 Millionen Dollar Bonuszahlung zu umgehen, offenbar. Ein Gericht hat jetzt gesagt, er muss ihn wieder einstellen. Und jetzt ist die Frage, wie habt ihr das wahrgenommen und habt ihr das Gefühl, dass man das jetzt auch dem Spiel anmerkt, dass es da diese Probleme hinter den, hinterm Vorhang im Backstage-Bereich sozusagen gab? Haselnuss.
Ich habe es dem Spiel jetzt nicht angemerkt, ehrlich gesagt. Also ich weiß jetzt nicht, also es war jetzt ein Jahr vorher geplant. Ich weiß halt nicht, was da, ne, man weiß ja nie, was so intern so wirklich dann passiert ist. Mit dem, man kriegt ja nur die Außenwirkung so ein bisschen mit. Die Frage ist jetzt natürlich, ich hatte noch gelesen, im September soll dann die, also die beiden wurden wieder eingestellt und im September diesen Jahres sollen die dann wahrscheinlich ihre Auszahlungen bekommen. Ich glaube, das wurde auch verhandelt oder so. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Die Frage ist, was passiert dann nach September? Darauf bin ich irgendwie gespannt. Also, und die Angst besteht ja auch so bei vielen Leuten. Bleibt das Spiel jetzt auf diesem Stand oder passiert da dann noch was und gibt es dann noch weitere Kapitel? Ja, darauf bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Was passiert ab September, Ende des Jahres dann?
Ja, wie ist es bei dir, Magda? Du bist ja auch, musste ich ja auch journalistisch immer wieder mit solchen Themen dann auseinandersetzen. Wie hast du das wahrgenommen? Hat es dem Spiel auch in der Außenwahrnehmung geschadet? Weil ich meine, es war trotzdem jetzt das meistgewünschte Spiel eine ganze Zeit lang auf Steam. Wie haben sie das geschafft, trotz dieses Dramas im Hintergrund?
Also natürlich ist es erstmal schade, wenn man so lange an Subnautica 2 sitzt, was ja auch einen sehr beliebten Vorgänger hat. Und dann ist erstmal nicht das Spiel im Mittelpunkt, sondern irgendwie das ganze Drama drumherum, was das Studio anging, was die Entwickler da anging. Das war ja wirklich, also auf Social Media war das ja wirklich eine Schlammschlacht, was da abging zwischen dem Entwickler Unknown Worlds und eben auch Publisher Krafton. Das ist natürlich schade, wenn da dann irgendwie nicht das Spiel im Vordergrund steht, sondern eher das Drama. Vor allem war ja dann auch irgendwie, ich glaube letzte Woche oder vor 2 Wochen wurde das Spiel ja dann auch noch geleakt, was ja dann auch irgendwie nochmal eher negativ angesehen wurde natürlich. Also das ist einfach schade. Ich würde aber prinzipiell Haselnuss zustimmen. Also ich finde auch, dass dem Spiel selbst hat man jetzt nicht angemerkt, dass da irgendwie so eine problematische Entwicklung war, wobei wir eben nicht wissen, was da auch vielleicht die ursprünglichen Pläne waren. Ne? Also vielleicht hatten sie ja auch geplant, den Early Access direkt mit statt 25% 50% des Spiels zu starten oder so. Und deswegen durch diese ganzen Entwicklungen, die da jetzt waren, kam es dann eben vielleicht nicht dazu. Also das wissen wir ja nicht. Aber ich finde, es läuft technisch super fit, wie wir jetzt auch schon gesagt haben. Die Verbesserungen sind da. Also spielerisch merkt man es nicht. Ich finde es natürlich trotzdem schade und hätte mir gewünscht, dass eben Subnautica 2 da einfach im Mittelpunkt steht im Vorhinein und nicht eben das Drama, was da eben passiert ist.
Ja, deswegen, also auch falls ihr mehr Interesse daran habt, was da genau passiert ist, was da der aktuelle Stand ist. Es gab mehrere Videos auf unserem GameStar-Kanal, die von unseren Kollegen gemacht wurden, wo das aufgearbeitet wurde. Es gab einen ganzen Talk dazu und auch auf GameStar.de gibt es mehrere Artikel, die sich damit beschäftigen. Also wenn ihr da nochmal genauere Infos haben wollt, was da Sache war, dann schaut da gerne rein. Und wir werden euch natürlich auch immer auf dem Laufenden halten, wenn es da neue Erkenntnisse gibt. Wie gesagt, ein Gerichtsurteil hat zumindest schon mal gesagt, dieses Feuern der Leute war nicht in Ordnung und dass sie das Geld, dass ihnen das Geld auf jeden Fall zusteht. Wie es dann weitergeht, wenn sie das Geld haben, werden wir dann im September sehen. Wir hoffen natürlich einfach, dass sie weiter an diesem Spiel arbeiten können, woran aber ja auch ihr unter anderem Teil, also davon könnt ihr auch Teil sein, wenn einfach genug Leute sagen, hey, ich möchte dieses Spiel, ich möchte diese Vision einfach auch sehen. Dann kann das ja schon auch dazu führen, dass Publisher reagieren. Hoffen wir jetzt einfach mal. Magda, du hattest gerade schon die Leaks angesprochen. Also vor 2 Tagen, also es ist noch gar nicht so lange her, diese Woche, ist halt eine gecrackte Version vom Early Access aufgetaucht. Und dann gab es auf dem offiziellen Discord aber auch direkt Nachrichten, hey, keine Leak-Diskussion bei uns. Das wird direkt mit einem permanenten Bann bestraft. Das war für uns kein Thema. Holla, wie hast du als Streamerin diesen Leak wahrgenommen? Weil so Leaks sind ja auch für euch, die dann planen, hey, okay, ab diesem Tag spiele ich, ab diesem Tag bin ich da. Wie hast du das wahrgenommen und wie gehst du mit sowas um?
Also für mich persönlich fand ich es jetzt gar nicht so schlimm, weil die Leute ja trotzdem einfach Bock drauf haben, auch wenn es dann rauskommt und man wartet dann halt einfach. Und ich meine, ich würde jetzt nicht meinen Steam-Account riskieren dafür, dass ich irgendwie 2-3 Tage vorher spielen kann. Ich finde es krass, dass in letzter Zeit so viele Vorab-Downloads geleakt werden tatsächlich. Das ist jetzt irgendwie gefühlt dieses Jahr sehr viel öfter schon passiert, beziehungsweise die letzten paar Monate als irgendwie die letzten 10 Jahre. Es ist ja ewig her, dass man irgendwie CDs früher aus dem Mediamarkt bekommen hat oder so und dann versucht hat, den Kopierschutz zu umgehen. also da hatten wir sehr lange Pause mit und ich finde es jetzt, also es ist sehr ärgerlich für den Entwickler, schätze ich. Für mich persönlich finde ich es jetzt nicht so schlimm. Also ich fühle mich da jetzt nicht irgendwie benachteiligt, dass ich das später spielen kann oder so.
Ja, bei dir Haselnuss wahrscheinlich ähnlich. Oder war da schon auch mal die Überlegung da, ach, spiele ich jetzt schon mal die geleakte Version, damit ich schon mal hier meinen Zuschauern was zeigen kann?
Nee, auf keinen Fall. Also ich finde, das hat auch voll den komischen Außeneindruck. Und ich glaube auch nicht, dass ein Publisher das dann gerne sehen möchte und dann irgendwie vielleicht auch mit mir zusammenarbeiten möchte oder so. Es wäre ja voll crazy. Nee, das auf keinen Fall. So Leaks würde ich auch sagen, beeinflussen mich nicht so krass, wo ich es aber die letzten Tage gemerkt hatte, weil was anderes geleakt wurde, wozu ich vorab Zugang hatte und ein Video eigentlich geplant hatte. War halt irgendwie ärgerlich, weil es dann 3 Tage vorher oder so schon ganz viele Videos dazu gab und wo man sich so denkt, okay, der Vorabzugang und ich habe ja Arbeit und Sachen geplant und vorbereitet und dann hat man diesen Termin und denkt sich so, okay, ich muss jetzt warten, bis ich dieses Video rausbringen kann. Aber schon 3 Tage vorher ist schon alles geleakt. Es gibt schon Videos, alles Mögliche von jeder Ecke des Spiels quasi. Und man denkt sich dann so, ja, okay, dann ist jetzt auch egal irgendwie. Das ist eine, also in der Hinsicht ist es sehr ärgerlich, wenn man halt schon was vorgeplant hat. Für den Livestream, ja, das ist so, für den Livestream würde ich sagen, hat das jetzt nicht so viel Gewicht, aber vor allem für ein YouTube-Video, was du zu einem gewissen Zeitpunkt halt rausbringen willst, wenn du da so einen Vorabzugang dazu hattest.
Ja, vor allem, wenn du den Vorabzugang hast und du hast ein Embargo und du darfst es dann,
genau,
alle anderen,
du hauen die Infos, die Reise, du bist die Person quasi, also, oder, ne, du bist eine Person, die sich an dieses Embargo halten muss, und aber das ganze Internet weiß es eigentlich schon und du denkst dich nur so, okay, danke.
Das ist ein Thema, das ist auf jeden Fall ein eigenes Thema für sich, das Magda und ich auch gut kennen in unserem Buch. Darüber können wir gerne auch nochmal, also schreibt gerne mal in die Kommentare vom VOD, ob ihr Bock auf einen Talk zum Thema Leaks hättet. Da können wir uns vielleicht auch mal intensiver mit dem Thema beschäftigen. Hey, warum gibt es in letzter Zeit vielleicht auch so viele? Was steckt da dahinter und was für Auswirkungen hat das auf Publisher und aber auch unter anderem Streamer und hier Journalisten, die damit arbeiten müssen. Jetzt ist es so, das Spiel, also für alle, die es normal spielen wollen, das kostet 29,99 und es hat circa 12 bis 20 Stunden Spielzeit, um die kompletten ersten Story-Kapitel durchzuspielen. Findet ihr, das ist ein fairer Preis, also Preis-Leistung stimmt da? Magda. Unterwegs Podcasts hören, YouTube-Videos schauen, das ein oder andere Mobile-Game zocken und selbst streamen, das zieht einfach ordentlich Ressourcen und bringt mein Datenvolumen regelmäßig an seine Grenzen. Ein neuer Handytarif musste her, doch die Suche war anstrengender als ein Souls-like-Boss. Man kämpft sich durch ewige Floskeln, nur um am Ende fiese Kostenfallen zu triggern. Ich wollte einfach wechseln, endlich einen Tarif ohne Schnickschnack und ohne versteckte Kosten. Zum Glück ist unser Sponsor Frank super simpel. Ihr bekommt 20 GB für 10 Euro oder 45 GB für 15 Euro im Telekom-Netz inklusive 5G und Telefonie und SMS-Flat. Bezahlt wird easy via PayPal oder Apple Pay. Alles ist monatlich kündbar und dank eSIM per App in nur 15 Minuten startklar. Null Papierkram. Als Extra-Loot gibt's mit unserem Code GAME5 dauerhaft 5 GB zusätzlich. Und nutzt ihr in der App Frank for Friends, bekommt ihr und ein geworbener Freund nochmal 5 GB on top. Also, App laden, eSIM aktivieren und starten. Geht auf frank.de/game, nutzt den Code GAME5 und lauscht ab sofort ohne Datensorgen weiter unserem GameStar Talk.
Also prinzipiell ist es ja so, selbst wenn man sagt, man kann da jetzt irgendwie 15 Stunden drin verbringen, man kann ja auch einfach 50 Stunden einfach nur seine Base bauen und damit hat man schon den Spaß seines Lebens, so nach dem Motto. Also kann man da ja wesentlich viel mehr Zeit drin verbringen, als jetzt vielleicht gerade geschätzt wird für die Story, die es jetzt bisher in diesem Spiel gibt. Deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen, ob diese 29,99 € sich lohnen. Je nachdem halt, was für ein Spielertyp man ist, würde ich sagen, auf jeden Fall. Vor allem, weil man das Spiel ja dann einfach schon mal hat. Ne? Man kann dann auch einfach sehen, wie sich's entwickelt jetzt im Early Access. Man kann da auch vielleicht mitbestimmen irgendwie und ein bisschen sein Feedback geben. Deswegen würde ich sagen, es lohnt sich definitiv. Vor allem, wenn man irgendwie vergleicht. Klar, Subnautica 2 ist jetzt kein AAA-Spiel, das ist eh klar. Aber ich finde trotzdem, wenn man es einfach ein bisschen im Vergleich damit setzt, wie teuer mittlerweile Spiele vielleicht auch sein können, würde ich sagen, lohnt sich diese 30 Euro auf jeden Fall und ist ein guter Preis meiner Perspektive nach.
Ja, jetzt ist es so, dass Haselnuss, du hattest im Vorhinein gesagt, du wirst es wahrscheinlich jetzt, nachdem wir es gespielt haben, erstmal nicht mehr spielen und eher auf die 1.0-Version warten. Woran liegt das? Warum wirst du das so angehen?
Also ich mochte an Subnautica, als ich das erste Mal gespielt habe, war es halt schon fertig. Also ich habe halt nicht den Early Access gespielt. Und ich mochte einfach, dass ich da eine Vision hatte, ein vollwertiges Spiel, wo Arbeit und Gedanken reingeflossen sind. Und ich einfach die Story spielen konnte, so wie sie sich quasi gedacht war, ohne dass ich davor dabei gewesen bin und diese Änderung mitbekommen habe. Weil ich stelle mir vor, ich bin in diesem Spiel und ich finde eine Sache so richtig, richtig gut. Und dann wird sich einfach dazu entschieden, dass das rauszunehmen beispielsweise oder was anderes hinzuzufügen, was ich dann richtig kacke finde. Und das würde mich voll ärgern. Und deswegen denke ich mir so, okay, ich will einfach die volle Version. Und dann finde ich es gut oder ich finde es nicht gut. Aber ich spiele so, wie es gedacht ist. Und dann ärgere ich mich nicht über vielleicht vergangene Änderungen, weil ich die irgendwie mitbekommen habe und da Einfluss drauf hatte. Und deswegen möchte ich einfach das vollwertige Spiel spielen. Ja, das habe ich mir so vorgenommen. Ich fand es toll bei Subnautica 1 halt. Da fand ich es auch gut, das vollwertige Spiel zu spielen. Ich habe das nicht grundsätzlich, aber vor allem bei Subnautica möchte ich das einfach so. Ja.
Fair. Holla, du hast da einen anderen Ansatz. Du wirst es ja jetzt auch gleich noch im Stream weiterspielen und wirst da sehr viel Zeit mit verbringen.
Also ich verstehe den Ansatz von Harald voll und ganz und krasse Disziplin auf jeden Fall an der Stelle. Ich habe dadurch, dass ich Subnautica 1 so sehr geliebt habe, ich habe nicht die Disziplin dazu, darauf zu warten, bis es fertig ist. Ich möchte einfach jetzt schon alles erleben, so viel wie möglich und alles aufsaugen, wie es geht. Und immer wieder, und wenn Updates kommen und irgendwie so ein kleiner Hype so mit der Community, so dass man sich darüber freut und das zusammen einfach zum ersten Mal erlebt und auch die Updates so mitnimmt, da bin ich voll und ganz dabei. Also es kommt immer auch aufs Spiel an. Und Subnautica verstehe ich absolut, dass man auf 1-0 wartet, aber ich bin zu ungeduldig, kann nicht.
Ja, du, also es steht ja sogar schon eine Roadmap, also wir wissen schon so ein bisschen, was in den Updates kommt, dass halt bei 1.1 ein paar Quality-of-Life-Features kommen, bei 1.2 ist der Fokus dann eher auf Koop, wo man dann Proximity-Voice-Chat bekommt und dass man seine Koop-Kumpels auch reviven kann. Also dann ist das mit dem Tod nochmal ein bisschen eine andere Sache, wenn man dann einfach zu denen hinschwimmen kann und sie reviven kann. Und in 1.3 gibt es dann auch ein riesiges U-Boot, neue Biome und das nächste Story-Kapitel. Bedeutet, du bist dann bei jedem Update immer dabei.
Ja, vielleicht ab 1.3, Wiener. Also wenn es halt wirklich was Neues gibt, so Quality of Life und Co. juckt mich dann jetzt nicht so, aber vielleicht bin ich ja bis 1.3 mit Subnautica ein paar hundert Stunden beschäftigt.
Vermutlich. Vermutlich wirst du da ein paar hundert Stunden reinstecken. Ursprünglich war es so, dass man eine Reaper-Statue geschenkt bekommen hätte, wenn man früh genug, also im Early Access sozusagen, das Spiel kauft. Das haben die Entwickler jetzt gezielt ausgestellt und haben gesagt, okay, nee, jeder kriegt diese Reaper-Statue, um halt nicht das FOMO-Gefühl zu triggern, sondern zu sagen, hey, nein, jeder, der sich dieses Spiel kauft, kriegt das als Belohnung und wir wollen eben nicht jetzt einfach nur, dass sich Leute das Spiel jetzt kaufen, weil sie einfach diese Statue wollen oder unbedingt das Gefühl haben, was zu verpassen. Glaubst du, das war die richtige Entscheidung, Magda?
Schwieriges Thema. Also ich glaube, prinzipiell ist es auf jeden Fall cool zu sagen, das ist dann für jeden was und nicht nur für eine bestimmte Gruppe, die sich da beim Early Access auch irgendwie da teilgenommen hat. Andererseits ist es ja auch irgendwie cool für die Leute, die eben schon früher im Spiel dabei waren und da halt auch Feedback gegeben haben und das Spiel auch irgendwie von Anfang an miterlebt haben. Schwierig. Ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen möchte.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Frage, was die Entwickler halt wollen. Dass das jetzt jeder bekommt, war eine Belohnung für 5 Millionen Wishlists auf Steam. Also das war schon noch mit der Community zusammen, dass man gesagt hat, okay, hey Leute, ihr bekommt jetzt diese Reapers-Statue, wenn ihr das halt gemeinsam hinbekommt. Also das war schon auch eine Errungenschaft. Ich verstehe den Ansatz, dass man sagt, okay, aber wenn du halt früh dabei bist und eben Feedback gibst und damit ja auch hilfst, dieses Spiel besser zu machen, dann wäre es auch cool, den Leuten dafür was zu geben. Andererseits haben sie halt auch die Möglichkeit, das Spiel einfach zu verändern. Also sie haben halt die Möglichkeit, da mitzureden, während die anderen, die dann bei 1.0 spielen, halt sagen müssen, ja, das ist jetzt so. Das ist es jetzt. Wir machen vielleicht mal noch ein paar kleine Patches, aber mehr kriegt ihr nicht mehr. Das ist halt immer die Frage, ob es dann da mehr geben muss. Haselnuss, ist es für dich in Ordnung, dass du nicht mitreden kannst, wenn du nicht im Early Access dabei bist?
Ja. Ist okay.
Passt schon, würde ich sagen.
Ja. Nutzt ihr das, also wenn ihr Early Access spielt, dass ihr wirklich Feedback gebt, dann auch den Entwicklern, dass ihr die Möglichkeit halt habt, da irgendwie mitzugestalten? Holla?
Ja, also manchmal.
Ja, sowas.
Mhm. Also ich meine, es ist schade für alle 1-0-Spieler, dass sie niemals fliegen werden, aber...
Ja, okay, das war schon funny.
Ja.
Also vor allem, ich bin eher so positives Feedback, dass ich herauskristallisiere, was halt, was mir halt besonders gut gefällt. Oder halt, wenn wirklich irgendwas sehr krass verbuggt ist, ja, dann auch.
Ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Jetzt steht hier im Chat noch, dass jemand gesagt hat, ja, aber wie sehr wird denn die Stimme von einem einzelnen kleinen Spieler gehört? Klar, eine einzelne Stimme nicht, aber wenn sich genug Leute über Dinge beschweren oder halt auch sagen, hey, das ist gut, dann wird es halt gehört. Deswegen, also klar, es ist jetzt nicht so, dass du direkt dafür belohnt wirst, wenn du jetzt eine Sache schreibst, die dir nicht taugt. Aber du hast halt zumindest so ein bisschen die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Rest der Community daran teilzunehmen am Entwicklungsprozess. Und das ist schon cool. Auch das Thema Early Access, ob das was Gutes oder Schlechtes ist, da scheiden sich die Geister. Ich weiß auch, dass es Leute gibt, die da nicht so Fans von sind, weil sie sagen, hey, bringt doch einfach ein fertiges Spiel raus mit der Vision, die ihr habt. Und dass es auch Menschen gibt, die sagen, das ist ein bisschen faul. Andererseits gibt es halt Leute, die sagen, hey, es ist richtig cool, dass man da eben mitreden kann und dass man die Community, für die das Spiel ja am Ende auch ist und die es kaufen soll, mit einbezieht. Auch darüber können wir sicher mal nochmal einen eigenen Talk machen. Haselnuss, wir haben es ja jetzt schon im Talk immer mal wieder gesagt, dass du es wahrscheinlich erst eben ab 1.0 wieder spielen wirst und jetzt im Early Access erstmal nicht mehr. Jetzt, du wirst es aber trotzdem dann safe spielen, auch nach den 2 Stunden. Also du sagst, du hast jetzt trotzdem Bock auf das Spiel.
Genau, genau. Also ich werde auf jeden Fall reinspielen, wenn es dann voll rauskommt. Und ich kann auch verstehen, dass Holla so gerne reinspielen will jetzt schon. Also ich verstehe auch diesen, dass es so einem in den Fingern juckt, so, dass man jetzt schon reinspielen will. Und ich liebe Subnautica auch voll und ich bin auch so hin und her, so vielleicht gucke ich doch noch mal rein, aber ich habe halt dieses, ja, ich möchte unbedingt das Spiel halt in einem komplett vollwertigen, ganzen Zustand erleben, ohne dieses Hin und Her. Vielleicht gibt es da nochmal eine Änderung und hier nochmal eine Änderung. Aber ich will jetzt auf jeden Fall 100%ig spielen, wenn es dann fertig ist, ja.
Ja, bei Holla, bei dir ist es so, du wirst es wahrscheinlich jetzt gleich im Stream weiterspielen. Und genau. Bedeutet, du wirst jetzt einfach sehr viel Zeit, du hast richtig Bock auf Subnautica 2.
Ja, ich habe richtig Bock. Ich bin nicht diszipliniert genug zu warten, auch wenn ich es absolut verstehe, wie gesagt. Also es ist wirklich ein großartiges Gesamtwerk, glaube ich. Ich bin auch sehr gespannt, wie es dann in 1.0 wird. Also ich weiß nicht mal, also je nachdem, wie es dann halt mit dem Studio weitergeht, ob ich es in 1.0 spielen werde, weil ich tatsächlich das Spiel nicht kaufen wollte für Early Access, als es hieß, ja, sie haben diese Lead-Developer rausgeschmissen. Dann dachte ich mir so, ja, okay, dann wird es halt bestimmt auch kein geiles Subnautica. Dann kann ich das doch gerade einfach nicht spielen, aber jetzt, wo sie wieder dabei sind und das machen, also solange sie dabei sind, spiele ich auf jeden Fall weiter und dann mal sehen, was da noch so passiert.
Auf jeden Fall, ich finde es gerade witzig, oder beziehungsweise im Chat wird gerade schon geschrieben, ja, man ärgert sich sicher hart, wenn der erste Akt vorbei ist und dann erst nach einem Jahr weitergeht. Da schon mal für alle, die sich wegen sowas Sorgen machen, macht euch keine Sorgen, die Story ist für sich im ersten Akt schon so ein bisschen abgeschlossen, so wie so eine Serie, also wie Staffel 1 von einer Serie, abgeschlossen genug, dass es alleine funktionieren kann und man nicht darauf angewiesen ist, dass es weitergeführt werden muss, aber man kann es gut weiterführen. Also das ist so ein bisschen, nur damit ihr da auch schon mal, also ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr dann bei einem riesigen Cliffhanger seid und dann so, okay, jetzt super, jetzt muss ich erstmal ein halbes, dreiviertel Jahr warten. Also das ist schon mal ganz gut. Auch da, das haben wir vorhin im Talk noch nicht erwähnt, aber das ist uns gerade noch eingefallen. Und zwar für alle, die keinen Bock auf Survival-Spiele haben, was wild ist, aber ist okay. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze in Kreativmodus zu spielen, wo ihr euch dann wirklich nur noch auf solche Sachen wie Basenbau und Erkunden fokussieren könnt, wenn ihr das wollt. Also auch das ist möglich bei diesem Spiel. Und jetzt noch an Magda die Frage, hast du, nachdem wir es jetzt angespielt haben, Bock weiterzuspielen und wirst du es weiterspielen oder auch auf 1.0 warten?
Also auf jeden Fall. Ich glaube, um so richtig, richtig rein zu grinden in das Spiel, werde ich auch die 1.0 abwarten. Aber ich glaube, ich hätte Bock bei einkommenden Updates, die mich irgendwie besonders interessieren, immer mal wieder reinzuschauen, wie jetzt zum Beispiel mit Proximity Voice. Da bin ich ja richtig hyped drauf, ob sie das hinbekommen, dass die Stimmen sich dann so gedämpft anhören, wie wenn man eben unter Wasser wäre. Das fände ich richtig cool. Also ich werde wahrscheinlich vor allem bei so kleineren Updates, die mich besonders interessieren, reinschauen, aber größtenteils auf die 1.0 abwarten.
Ja, verstehe ich. Also ich glaube, ich werde die Story einmal durchspielen und dann kommt es vermutlich auch so ein bisschen drauf an, wer es noch im Koop-Modus hat, ob ich es dann nochmal mit Leuten spielen kann. Aber die Story ist eben in 12 bis 20 Stunden durch. Das kann man schon mal jetzt machen. Geht mir zumindest so. Ich glaube, ich habe auch nicht die Disziplin, um zu warten, weil der Early Access soll 2 bis 3 Jahre gehen. Ich kann nicht 2 bis 3 Jahre warten, während ich dann die ganze Zeit, vor allem zumindest bei mir ist es so, dass ich dann auch die ganze Zeit gespoilert werde, weil ich halt dann auf Instagram oder so mich halt doch mal aus Versehen damit beschäftige oder beschäftigen muss, jobmäßig. Und dann schaue ich lieber früher rein. Aber ich verstehe auch den Ansatz von Haselnuss, dass man dann einfach gleich alles spielen kann. Richtig gut. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt, jetzt Subnautica 2 zu spielen oder ob ihr wartet auf 1.0 und noch nicht im Early Access reingeht. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich bedanke mich an der Stelle jetzt bei euch allen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke, Magda, auch unter anderem für die Regie von dem Ganzen. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Danke, dass du auch da warst.
Sehr gerne. Danke, Haselnuss, für deine ganzen Eindrücke und danke auch natürlich fürs Dabeisein beim Spielen.
Dankeschön fürs Einladen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Unbedingt. Und danke an dich, Holla, dass du uns einerseits auch mitnehmen konntest, weil du schon reingespielt hattest und dadurch schon erste Eindrücke sammeln konntest und uns auch ein bisschen geholfen hast. Das war sehr, sehr gut. Und danke, dass du hier bei dem Talk dabei warst. Und hoffentlich bis bald.
Immer wieder super gerne.
Sehr gut, das freut mich. Das freut mich sehr. Danke an euch im Chat. Schön, dass ihr dabei wart. Und genau, bis zum nächsten Mal.